Vis-à-vis.
Hallo Paul van Dyk.
Hallo.
Als der RBB 1995 sein Inforadio gründete, warst du ja jünger als Inforadio heute. Wenn ich richtig gerechnet habe, warst du gerade mal 23. Aber schon DJ im Tresor, stimmt das?
Ja, also ich habe, ich glaube 91, 92 das erste Mal da aufgelegt.
Wie war denn dieser 23-jährige Paul, der damals noch Matthias hieß? Wie hast du da so getickt?
Naja, also ich bin in der DDR groß geworden. Insofern hatte ich da natürlich, sagen wir mal, andere Herausforderungen in meinem Leben in der Zeit dort. Als dann, weil 95 waren wir immer noch auch in den, die Mauer war weg und es war immer noch diese faszinierende Dynamik da. Alles ist möglich und wenn man sich reinhängt, kann man was erreichen. Und ich glaube, so war ich auch drauf. Also ich habe mich engagiert, habe mich in das reingehangen, woran ich Interesse hatte und habe mich da eingesetzt.
Also dein größtes Interesse war immer irgendwas mit Musik, war Auflegen, war DJ sein oder hattest du noch irgendein anderes Hobby?
Also tatsächlich, als wir in der DDR in der Schule sind, wir immer gefragt worden, was möchtest du mal so werden? Und ich habe immer gesagt Journalist, weil ich fand es immer interessant, Sachen zu hinterfragen und auch Sachen irgendwie so nach Sachen nachzugehen, einfach Sachen nicht für gegeben hinzunehmen, sondern eben die Fragen zu stellen. Das ging dann aus vielen Gründen nicht. Und insofern meine andere große Passion war die Musik. Ich habe eben tatsächlich über den Vorgänger vom RBB, über den SFB, meinen Zugang gefunden zu Musik. Ich habe halt immer Westradio gehört. Ich bin eben in Ostberlin groß geworden und habe immer Westradio gehört. Das war so mein Tor zur Welt. Insofern hatte Musik für mich immer auch eine viel weitergehende Bedeutung als nur das, was entweder im Hintergrund läuft oder was man auf Partys hört. Sondern es war immer eine Verbindung zu dem, was gerade passiert.
Also hast du schon Moni D gehört mit ihren Rave-Sendungen?
Absolut, immer.
Monika Dietl, kennt ihr euch?
Also heute nicht. Wir haben uns dann auch so ein bisschen aus den Augen verloren und aus den Ohren. Aber ich war ein oder zweimal sogar zu Gast bei ihr dann irgendwann in der Sendung oder zumindest mit Gastmixen. Und das war natürlich eine Riesenehre, weil also für mich waren tatsächlich die Radiomacher, das waren meine Helden der Jugend. Es war jetzt nicht so unbedingt, weil ich ein Riesenfan war von The Smiths und Depeche Mode zum Beispiel. Aber ich wusste nicht, was die da so singen und was die von mir quasi wollen, sondern die Musik hat mich erreicht. Aber die Musik wurde eben ausgewählt und mir rübergebracht von Leuten wie Monika Dietl, Burkhard Rausch und vielen, vielen anderen.
Und als Inforadio gegründet war, daran kannst du dich wahrscheinlich nicht mehr erinnern, oder?
Na, so ganz direkt jetzt an den Gründungstermin als solches nicht. Aber ich war natürlich und bin auch nach wie vor ein eifriger Hörer von Inforadio.
Also Inforadio begleitet dich seit 30 Jahren?
Ja, also ich halte es ganz wichtig, sich halt relativ flächendeckend zu informieren. Und da ist Inforadio bei mir seit langer Zeit eine der stetigen Säulen.
Was findest du am besten?
Na, ich höre natürlich, logischerweise ist für mich die kompakte Form der Information wichtig. Also zum einen, man kriegt erstmal quasi zur vollen Stunde und zur halben Stunde serviert, was sind so die aktuellen Themen. Und dann geht's halt dann dazwischen eben ins Tiefere, über Interviews, über Reportagen, über Beiträge. Und das ist natürlich das Tolle, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk natürlich ein unglaubliches Netzwerk hat an Korrespondenten in der ganzen Welt. Das kann ein anderes Medium so gar nicht bieten.
Der Öffentlich-Rechtliche ist ja von manchen Seiten heute in der Gesellschaft in der Kritik, dass er womöglich auch Fake News verbreitet, wie so viele. Es ist ja immer schwieriger, auch gerade jetzt durch KI, das alles so zu unterscheiden und auseinanderzuhalten. Für dich ist das noch eine wertige Quelle?
Also eine Sache muss man natürlich irgendwie ein Stück weit auch in Betracht ziehen, ist die Tatsache, dass ich zumindest finde, dass sich Journalismus ein Stück weit gewandelt hat. Also es war ja schon so, also zum Beispiel vor 30 Jahren ging es eben wirklich darum, einfach die Fakten zu präsentieren und zu sagen, das ist passiert und ein Stück weit dann dem mündigen Hörer zu überlassen, wie er das einzuordnen hat. Das hat sich natürlich schon verändert. Also es gibt natürlich auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk Beispiele, wo Leute dann schon eher einen journalistischen Aktivismus betreiben. Deswegen sage ich auch, ist Inforadio eine der Säulen, weil man kann das natürlich nie ausschließen. Ich glaube, das ist einfach eine Entwicklung, die Journalismus genommen hat, dass relativ viel Meinung mittransportiert wird. Und insofern ist es eben bei mir eine der drei Säulen.
Würdest du noch verraten, aus welchen Medien du dich noch informierst?
Also wenn ich das darf, ich will jetzt hier nicht verraten. Also für mich ist der NTV-App noch sehr wichtig als Informationsquelle und auch Welt. Weil, wie gesagt, man weiß mittlerweile ja so ein bisschen, aus welcher Richtung kommt, wie, was wird wie eingeordnet, weil davon muss man immer ausgehen. Und dann, glaube ich, traue ich mir zumindest als mündigen Mitbürger dieses Landes zu, mir meine Meinung in der Form zu bilden, irgendwo in diesem Dreigestirn, so wird es wohl sein.
Du hast jetzt schon öfter das Wort mündig gesagt. Hast du das Gefühl, dass heutzutage, 2025, man oft als Bürger auch für unmündig erklärt wird?
Sag mal so, wenn man sich viele politische Initiativen anschaut, habe ich schon das Gefühl, dass es nicht darum geht, Leuten zu erklären, das wäre ein Modell, sondern zu sagen, das ist das Modell, wie wir es jetzt machen müssen. Das hat man gerade durch die Zeit der Pandemie erlebt, wo eben, sagen wir mal, Stimmen, die nicht alles mitgetragen haben, diskreditiert worden. Das hat man leider heute ja auch noch. Und es geht halt durch vieles, ob das die Energiewende ist, ob das die Thematik des Klimawandels ist. Da gibt es halt unterschiedliche Ansichten, wie man auf die Problematiken reagiert, wie man drauf eingeht. Von ganz extrem bis sehr moderat. Ich finde, irgendwo in der Mitte muss ein gesellschaftlicher Kompromiss her, damit eben alle mitmachen. Weil nur wenn wir da alle mit dabei sind, werden wir da auch erfolgreich sein.
Mit wem tauschst du dich eigentlich aus über deine Ansichten, über solche Themen?
Also tatsächlich unterhalte ich mich nach wie vor sehr angeregt und häufig mit meiner Mutter über derartige Themen. Und natürlich auch ansonsten mit meinem Umfeld. Also das ist ja nicht so, dass nur weil jetzt Musik, sagen wir mal, meine große Passion ist, dass mich die anderen Sachen nicht interessieren. Ich war schon immer ein sehr politisch engagierter Mensch, bin ja auch Mitglied einer demokratischen Partei in diesem Land und bin da natürlich auch entsprechend engagiert.
In welcher Partei bist du denn Mitglied?
Ich bin Mitglied der FDP.
Und schon lange?
Nicht ganz so lange, seit 4 Jahren tatsächlich. Und für mich ging es eigentlich darum, also gerade in Zeiten der Demokratie, dass es das Gefühl hatte, wir brauchen eine starke, politischen verankerte, freiheitliche, demokratische Partei, will ich gar nicht mal sagen. Weil wir haben ja auch das Problem, dass viele Begrifflichkeiten, sagen wir mal, fremd bewertet und entwertet wurden. Also was ich als liberal empfinde, muss nicht unbedingt was mit dem politischen Liberalismus der FDP zu tun haben und eventuell schon gar nicht mit dem, was die US-Amerikaner als liberal bezeichnen. Insofern muss man da schon auch fast immer so einordnen, wo komme ich her. Und da würde ich sagen, ist so mein Weltbild irgendwo zwischen Kant und Hayek. Und in diesem Spannungsfeld irgendwie finden so meine Gesellschaftsideen statt.
War die FDP nicht wahnsinnig glücklich, so einen bekannten Menschen wie dich zu haben? Versuchen die nicht, dich vor ihren Karren zu spannen?
Also es hat an keinem Punkt irgendwann irgendwer versucht, mich vor irgendeinen Karren zu spannen. Sondern es war vielmehr so, dass ich den Kontakt gesucht habe, weil ich es, wie gesagt, als wichtig empfand, sagen wir mal so meinem liberalen, eher im philosophischen Sinne Weltbild auch das politische Zuhause zu geben und mich da in der Form irgendwie auch einzubringen.
Könnte es sein, dass Paul van Dyk noch Politiker wird?
Ich glaube eher nicht.
Warum ist Berlin immer noch wichtig für dich? Ich meine, hier sind deine Wurzeln. Du lebst ja hier, obwohl du auf alle anderen Städte der Welt auch kennst.
Ich glaube, es ist schon noch immer wichtig, irgendwie verwurzelt zu bleiben auf der einen Seite, auf der anderen Seite. Aber es ist natürlich auch nicht in Stein gemeißelt. Also wenn man sich umschaut, ist Berlin von vor 15 Jahren auch nicht mehr das Berlin von heute. Und viele Sachen haben sich da verändert. Viel von diesem freiheitlichen, kosmopolitischen nehme ich so nicht mehr unbedingt wahr. Also das, was für mich auch immer den Reiz ausgemacht hat, das, was ich immer gesagt habe, in Berlin kannst du so individuell sein, wie du willst, aber wenn du die Berliner brauchst, stehen sie geschlossen hinter dir und unterstützen dich. Diese Gemeinheit versus Individualität ist nicht mehr unbedingt in der Form lebbar wie vielleicht noch vor 15, 20 Jahren.
Und vor 30?
Vor 30, man muss fast die ersten 10 Jahre nach dem Mauerfall immer so ein bisschen aus einer normalen Betrachtung der Gesellschaft rausnehmen. Weil wir hatten ja plötzlich so dieses Ding, dass wir hatten alle das Gefühl, der große Krieg, den kann es nicht mehr geben, weil Ostblock und der Westen, das gibt's so nicht mehr. Wir haben jetzt alle gemeinsam ein Ziel gefunden, nämlich glücklich zu werden auf diesem Planeten. Das Gefühl hatte man ja in Europa auch. Wenn man sich reingehangen hat, konnte man was erreichen. Und das gilt ja nicht nur für Deutschland, sondern eben überall in den anderen Ländern des Ostblocks irgendwie waren ja die Zwänge dann auch weg. Und insofern muss man diese 10 Jahre fast ein Stück weit rausnehmen. Wir sind dann natürlich alle ein bisschen in die Realität zurückgecrashed mit 9/11. Wo wir dann festgestellt haben, hier gibt es noch eine ganze Menge andere Probleme. Natürlich gab es auch den Jugoslawienkrieg, den viele ja immer vergessen irgendwie, wenn man die 90er Jahre betrachtet. Aber aus irgendeinem Grund hat das Positive, dieses nach vorne gewandte, wir schaffen das alles, überwogen. Deswegen sind es so ein bisschen besondere 10 Jahre, finde ich.
Okay, Paul, jetzt so zum Ende hin, ganz generell gesehen, was wünschst du dir für die nächsten 30 Jahre?
Also ich wünsche mir, dass ich halbwegs, also für mich selbst, dass ich halbwegs bei Gesundheit bleibe und dasselbe dann auch für die mir Nächsten. Ansonsten wünsche ich mir für uns alle, dass wir sagen wir wieder ein offenes Ohr füreinander finden und auch Worte, die nicht zunächst mal ausgrenzend sind, sondern dass man versucht, miteinander zu kommunizieren. Dass man versucht, auch zu verstehen, warum hat derjenige jetzt so eine völlig konträre Ansicht als ich? Wo kommt es her? Und dann eben aber auch nicht belehrend, sondern mit einem Verständnis. Sondern nur, wenn man da in einer positiven, ergebnisoffenen Form miteinander kommuniziert, kann man letztendlich auch eine Gesellschaft schaffen, in der sich jeder irgendwo wiederfindet. Und ich glaube, darum geht.
Dankeschön.
Danke auch.
RBB 24 Inforadio. Vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.